Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Das Osterfest liegt hinter uns und der BVB hat es verbracht, indem er dem VfB Stuttgart zwei ganz skurrile Eier ins Nest gelegt hat. Herzlich willkommen zur 148. Ausgabe von Auf Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de. Wir sprechen heute über das Spiel in Stuttgart und noch so viel mehr. Wir heißt natürlich nicht ich alleine, sondern ich bin in tatkräftiger Begleitung und Unterstützung. Hallo Anton.
Schönen guten Tag.
Ich spoiler schon mal, wir haben dich vor allem mit in dieser Aufnahme, weil du innerhalb der Redaktion nach dem Spiel einen Hot Take zu Niko Kovac geäußert hast. Dazu aber gleich
ich
mehr.
Ich hab Angst.
Du musst ja einfach, also ich finde, wir lassen pluralistische Meinungen bei schwarzgelb.de zu und dann bin ich halt nochmal gespannt.
Ich habe auch weniger Angst vor schwarzgelb.de als vor den Leuten.
Ja gut, das hängt ja davon ab, was du sagst. Und zum ersten Mal mit dabei, ihr habt ihn sicherlich schon das ein oder andere Mal auf schwarzgelb.de gelesen, jetzt könnt ihr ihn auch hören. Hallo Nico.
Guten Abend, hallo.
Ja, ihr merkt das in letzter Zeit, ich will nicht sagen, wechseln wir ein bisschen häufiger durch, aber wir vergrößern glücklicherweise ein bisschen die Redaktion und dementsprechend habt ihr auch öfter mal neue Stimmen im Podcast. Gebt uns gerne Feedback dazu da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen und außerhalb, wie ihr das findet und wen ihr besonders gerne hört und wen vielleicht auch nicht. Aber denkt bitte dran, bleibt dabei immer respektvoll und sachlich. Anton. Ich hatte es schon angesprochen, wir sprechen über das VfB-Spiel. Worüber denn noch?
Wir reden außerdem über das etwas zurückliegende Spiel über den HSV und müssen gleichzeitig auch darüber reden, dass es in Sachen Nico Schlotterbeck noch immer keine Neuerungen in seinem Vertragspoker gibt, sage ich mal. Und werden darüber auch ein wenig mehr reden müssen, als es eigentlich lieb wäre an diesem Zeitpunkt der Saison.
Jawohl, und ich glaube, damit kriegen wir die nächsten, ich weiß gar nicht wie viele Minuten oder Stunden, sehr gut gefüllt. Dann lass uns doch direkt reinstarten. Du hast es gerade gesagt, das Hamburger SV-Spiel. Ich eröffne mal damit, dass nach dem Spiel Max Jakob Ost vom Rasenfunk auf Blue Sky schrieb, das war wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit des Hamburger SV. Und ich ihm darauf antwortete, geil, das war auch die schlechteste Halbzeit des BVB. Wie habt ihr das Spiel so wahrgenommen und was sind eure Erinnerungen daran?
Ich dachte, Nico startet. Okay, fange ich an. Ich glaube, das hast du wirklich gut zusammengefasst. Also die erste Halbzeit war schon fast absurd, wie schlecht es war. Also es hat ja wirklich gar nichts funktioniert, sowohl nach vorne als auch defensiv. Und es ist eigentlich in diesem verschossenen Elfmeter von Felix Metscher gegipfelt, der wirklich kläglich daneben schießt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Luca Reggiani ordentlich Lehrgeld bezahlt hat. Also der stand teilweise wirklich komplett neben sich, hat nicht nur an den beiden Toren eine gewisse Mitschuld, sondern hatte auch, glaube ich, nochmal eine Riesenchance. Wenn mich nicht alles täuscht, war es Königsdorfer, der alleine aufs Tor zugelaufen ist, wo Reggiani auch seine Füße mit im Spiel hatte. Der ist dann auch folgenschwer ausgewechselt worden. Für ihn kam Benze Baini in die Partie und der hat dann wenig tatsächlich als Verteidiger machen müssen, sondern primär als sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze glänzen können. Und folglich war es ein wenig komisch, weil drei Elfmeter habe ich auch selten in einer Partie erlebt. Aber nach einem 0-2-Rückstand noch das ganze Spiel drehen und dann auch das ganze Stadion mitnehmen, das war auf jeden Fall einer der besseren Stadionbesuche dieses Jahr, auch wenn die erste Halbzeit mal ein wenig leiden musste, um an diesen Höhepunkt zu gelangen, sagen wir es so.
Ja genau, also ich kann da nur zustimmen. Also ich habe es zwar nicht im Stadion gesehen, sondern vom Fernseher, aber die erste Halbzeit war gar nichts. Also da hat es eigentlich gegipfelt in dem verschossenen Elfmeter von Felix Metscher. Verdient auch 2-0 zurückgelegen und zweite Halbzeit. mit der Einwechslung von Serhou Guirassy, später Silva und Chukwuemeka, kam dann eine Welle nach der anderen auf das HSV-Tor. Man hat auch gemerkt, dass der HSV sich ein bisschen zurückgezogen hat, was, denke ich, auch normal ist als Aufsteiger im Westfalenstadion, wenn man 2-0 zur Halbzeit führt. Aber dann war der Druck so groß von Borussia und dann haben wir zum Schluss noch verdient 3-2 gewonnen.
Was hat denn eurer Meinung nach in erster Linie dazu geführt, dass die erste Halbzeit des BVB so schlecht war? Also abgesehen davon, dass man, glaube ich, so ein bisschen überrascht war vom HSV. Und dann hast du, Anton, ja gerade auch schon die leider nicht so gute Partie von Reggiani angesprochen, für den es mich persönlich sehr gefreut hat, dass er starten durfte. Ich fand das total gut und glaube, das müsste eigentlich auch der Weg sein, den der BVB geht, wenn man so ein aufstrebendes Talent hat, dass man dem dann einfach mal das Vertrauen gibt. Konnte er jetzt in der Partie zumindest nicht so zurückzahlen. An der Stelle nur mein frommer Wunsch. Ich hoffe, das war dann jetzt nicht die letzte Partie, die er für lange Zeit gemacht hat, weil ich glaube, genau das wäre dieser Bruch in seiner Entwicklung, der ihm nicht gut tun würde. Und das hat der BVB, glaube ich, in den letzten Jahren häufiger falsch gemacht mit Mané, mir fallen so viele Namen ein, dass ich gar keinen mehr aufzählen kann. Aber das war dann ganz oft so eine Situation, ein schlechtes Spiel gemacht und zack, nie wieder aufgestellt. Ich glaube, das dürften wir an der Stelle nicht machen. Da müssen wir weitermachen. Auch wenn Benzebaini dann natürlich, du hast es schon gesagt, Anton, sehr überzeugend agiert hat, nicht nur defensiv, sondern vor allem offensiv. Was war denn der Grund für die schlechte erste Halbzeit?
Wenn man hier einen Spieler schon raushebt, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. Ich fand, Daniel Svensson war grausam in diesem Spiel. Also jeden Zweikampf hat er wirklich so auf die Socken bekommen. Und das eigentlich weniger, weil er gefoult wurde, sondern einfach, weil er körperlich nicht auf einer Höhe war. Und ich glaube, das 1-0, weil er da sich auch irgendwie vertändelt. Und also es haben sich einfach individuelle Fehler an taktische Limitationen, sage ich mal, angereiht. Und man hat bis wenig ins Pressing gekommen, also die Wege für wirklich als ganzes Team im männerorientierten Pressing draufzugehen, waren enorm weit für die Außenspieler. Das hat man teilweise auch schon gesehen in den Spielen gegen Bayern, das erste in der Hinrunde, und auch gegen Leipzig, wo man ja auch wieder im 3-5-2 versucht hat zu pressen. Die Wege für die Außenverteidiger, wenn man dann eben einen Spieler, ich sage jetzt mal, an der Außenlinie anpinnen möchte, sind einfach enorm weit. Und Svensson und Riasson sind laufstarke Spieler, aber das hat dann teilweise nicht so gut funktioniert, wie eigentlich immer, wenn Dortmund ins gute Pressing kommt, dann funktioniert es eigentlich mannschaftsgeschlossen. Und in diesem Spiel war es eigentlich oftmals so, dass es so ein bisschen halbgar gewirkt hat und es war weder Fisch noch Fleisch in der Hinsicht. Dann hat man, wie gesagt, eben einfach individuelle Fehler, die sich aneinandergereiht haben, und man kann fast schon von Glück reden, dass man ab irgendeinem Zeitpunkt 0-2 zurücklag, weil eben der HSV noch einige Chancen hat liegen lassen. Gleichzeitig ging offensiv nicht so richtig viel nach vorne. Ich glaube, Schlotterbeck hatte eine Standardsituation, wo er die Latte köpft. Ansonsten, wie gesagt, der Elfmeter. Aber das war einfach auf kollektiver Ebene kein gutes Spiel. Und ich glaube, eine so schlechte erste Halbzeit haben wir lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, du hast es eben auch schon gesagt. Folglich ist man da einfach mit 0-2 in die Pause gegangen und konnte eigentlich nicht mal viel, also es ist ja nicht mal unverdient gewesen, dass man 0-2 zur Pause zurückgelegen hat. Folglich gab es auch ein großes Five-Konzert und alles, aber das war einfach sehr, sehr mau.
Genau, also ich glaube, man hat sich halt auf dem Augsburg-Spiel mit der gleichen Formation ein bisschen, also auf das Augsburg-Spiel verlassen, weil man gedacht hat, okay, das hat da relativ gut funktioniert, wobei ich auch sagen muss, das Augsburg-Spiel, da waren auch der FCA war gar nicht so im Spiel, wie das der HSV zu Beginn des Spiels war. Und offensiv hat nicht viel oder fast gar nichts funktioniert. Und ja, dann kommt so eine Halbzeit raus. Und dann hat man halt gemerkt, also in der zweiten Halbzeit, wenn die Mannschaft muss, wenn sie Druck hat, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht, da kann sie auf einmal offensiv spielen. Dann entstehen Spielzüge. Und es ist schade, weil ich mir denke, okay, wir als Borussia Dortmund müssen eigentlich von Beginn an solche Spielzüge, solche Spielideen in das Spiel hereinbringen. Und das fällt halt, oder es zieht sich halt wie ein roter Faden durch die Saison, meiner Meinung nach.
Du nimmst mir quasi die Worte aus dem Mund. Ich wollte genau das Gleiche sagen. so wie der BVB in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist, das wäre meines Erachtens nach die Spielweise und die Spielanlage, die der BVB immer bringen müsste und auch die Dominanz, die er ausstrahlen müsste. Zumindest würde ich mir das wünschen. Und sprechen wir ja gleich auch noch über das VfB-Spiel. Das war ein weiteres Beispiel dafür, wie man es nicht tut. Und ich hätte dieses VfB-Spiel, naja, nein, anders. Also ich hätte es, ich habe es sehr gerne da erlebt, wo ich es erlebt habe. Ich war im Stadion. Aber wenn ich es nicht im Stadion gesehen hätte, hätte ich es ganz gerne neben Mats Hummels erlebt, weil ich gerne gehört hätte, wie er sich über diese unfassbar zurückgezogene Spielweise des BVB echauffiert hätte. Aber wie gesagt, VfB-Spiel sprechen wir gleich drüber. Lasst uns erstmal noch kurz beim HSV-Spiel bleiben. Ich finde, der HSV hat es auch einfach ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit. Hat sehr also sehr vertikal gespielt, mit Nadelstichen gearbeitet, den BVB immer da gestört, wo der BVB anfällig ist, immer noch, auch wenn wir glaube ich, Fortschritte gemacht haben, was die Stabilität und auch so ein bisschen die Pressing-Resistenz angeht, sind die nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Und ich weiß nicht genau, ob es dann jetzt an dem veränderten Aufbau liegt, weil der BVB ja dann gegen den HSV eben nicht in dem, in Anführungsstrichen, gewohnten, ja, ist es ein 3-5-2? Nee, es ist eher ein 3-4-3, was wir die weite Teile der Saison gespielt haben, mit zwei Halbstürmern, die relativ weit außen stehen. Klar, oft auch ausgefüllt von Brandt oder Tchouaméka die Position, aber schon relativ klar drei Leute vorne in der ersten Kette. Und das macht Kovac ja jetzt dann, ich weiß gar nicht, seit wann genau, ob es gegen das Bayern-Spiel auch schon war, aber in den letzten Wochen.
Das Augsburg-Spiel tatsächlich, wo er das rausgepackt
hat. Das war das erste? Okay.
Ja.
Ja, nicht
ich
mehr,
hätte nur, alles gut, okay. Nee, ich hätte nur gesagt, das macht eigentlich wirklich keinen großen Unterschied, weil der Aufbau als solche wird ja primär nur von den Mittelfeldspielern und den Abwehrspielern ausgeführt. Das heißt, du hast die dauerhaften drei Spieler in der Dreierkette. Normalerweise, wenn du in Viererkette spielst, lässt du einen der Spieler meistens sich noch zurückfallen. Es sei denn, du bist der FC Bayern und spielst vollkommen aggressiv. Da steht Kimmich einfach wie so eine Art Schachdame einfach davor. Aber Kovac setzt da einfach sehr, sehr stark auf diesen Dreieraufbau. Dann hast du meistens noch zwei Spiele davor und auch das hat sich nicht groß verändert. Also entweder ist Metscher oder Sabitzer dann eben ein bisschen tiefer gekommen. Bellingham war dann primär die Holding Six, sage ich mal, auch wenn das in dem Fall im eigenen Ballbesitz war, der sich die Bälle sehr tief abgeholt hat. Und dann hast du halt weiterhin Svensson und Birgersson, die Breite gegeben haben. Ich glaube, das Problem war einfach, klingt sehr bescheuert, aber man hat einfach den HSV, glaube ich, unterschätzt in dem, was er als Pressing-Mannschaft bieten konnte. Und man war einfach nicht bereit dafür, dass sie zum einen so vorne draufgegangen sind, als auch körperlich dagegen gehalten haben. Und das war einfach, wir müssen ja sagen, wir haben ja selten aktuell das Problem, was man irgendwie, weiß ich nicht, noch unter Lucien Favre oder so hatte, wo man das Gefühl hatte, die Mannschaft ist nicht da oder wo wir Mentalitätsdebatten oder so gefühlt haben. Das haben wir ja diese Saison kaum. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist da schon einiges Mentales dabei gewesen, verglichen mit dem Rest der Saison, würde ich einfach mal formulieren und vage in den Raum reinwerfen.
Das Unterschätzen finde ich vor allem deshalb so ärgerlich, weil der HSV ja nicht nur dem FC Bayern ein Unentschieden abgetrotzt hat, sondern auch grundsätzlich als Aufsteiger in der Tabelle ziemlich gut dasteht. Von daher hat mich das ein bisschen genervt. Gleichermaßen fand ich es mal wieder schön zu sehen, dass es eine so in Anführungsstrichen kleine Mannschaft, ein Aufsteiger schafft, durch einfach einen konsequenten Matchplan richtig Probleme auszulösen bei einem eigentlich total überlegenen Club. Ich fand das bei Heidenheim im Westfalenstadion auch schon so, dass ich gedacht habe, guck mal, die können richtig gut Fußball spielen und die machen es halt einfach konsequent, sehr schnell, sehr vertikal, saubere Pässe. Das ist auch noch etwas, was gegen Stuttgart so richtig schlecht war von uns, unser Passspiel, im Kurzpassspiel. Und das fand ich ganz gut vom HSV, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da auch großes Kompliment nach Hamburg. Ich glaube, da können sie gut drauf aufbauen. Ja, und dann, Nico hat es eben schon angesprochen, haben wir in der zweiten Halbzeit mal ein komplett anderes Spiel auf den Rasen gelegt. Woher kam das? Was hat Kovac in der Halbzeit wohl gemacht?
Also ich glaube, er hat, wie er schon nach dem Spiel gesagt hat, dass er viele deutliche Worte in der Kabine getroffen hat, weil es ja auch klar war, du spielst zu Hause, hast eine Woche wieder Zeit gehabt, dich auf den Gegner vorzubereiten. Das war ja immer dann in der Hinrunde, wir spielen alle 3 Tage und die Frische fehlt uns. Und du spielst zu Hause gegen den HSV, gegen eine Mannschaft oder gegen einen Verein, der gefühlte 100 Jahre nicht mehr bei uns im Stadion antreten durfte. Und klar, dass die dann mit Vollgas draufgehen. Und ich glaube, wie ihr schon sagtet, wir haben sie einfach unterschätzt. Und dann hat Kovac, glaube ich, die Mannschaft an der Ehre gepackt, weil man muss ja den Jungs einfach nur sagen, ihr seid fast auf jeder Position doppelt so stark wie der HSV. Und ich bin der Meinung, dass das eigentlich nicht dass es nicht gut ist, dass das überhaupt ein Trainer sagen muss. Die Motivation sollte von Anfang an da sein. Aber ich glaube, das hat dann ein bisschen gekitzelt und das kann ich mir nur so erklären. Und man spielt auf die Süd. Das soll auch für manche Spieler noch ein bisschen geiler sein. Und dann hat man einfach den HSV erdrückt, wobei ich sagen muss, dass der HSV auch ein bisschen mitgeholfen hat, weil die ja gar nichts mehr nach vorne machen wollten. Die haben ja gedacht, okay, wir führen jetzt 2-0 zur Halbzeit und irgendwie bekommen wir das schon hin, weil der BVB auch ja in der ersten Halbzeit nichts angeboten hat. Also man hat praktisch der Schein hat getrügt und dann ging es in der zweiten Halbzeit, ja, voll nach vorne und so kam das Spiel raus.
Ich glaube, der Punkt, dass der HSV nichts mehr nach vorne gemacht hat, hat wirklich sehr geholfen. Insofern, man konnte einfach wirklich eine Druckphase aufbauen. Man hat angefangen, nach vorne zu spielen, weil man hat ja eh nichts mehr zu verlieren, wenn man mit 2-0 mit dem Rücken zur Wand steht. Und dadurch, dass man eben wirklich Angriff dann irgendwie ins Stadion hat rollen lassen, dann konnte man einfach eine Art Powerplay aufziehen, die alles andere irgendwie unmöglich gemacht hat. Und es war auch irgendwie klar, sobald dieser Treffer fällt, dass der HSV irgendwie ins Denken kommt, dann ist die Chance hoch, dass wir das ganze Spiel noch drehen. Also es ging ja eigentlich wirklich in einem durch weiter. Also der Elfmeter kommt, dann irgendwann fällt der Ausgleich in so eine andere Druckphase und während Norbert Dickel noch irgendwie den Torschützen ausruft, auch wenn es der falsche war, hat Silva, glaube ich, nochmal eine Riesenchance aufs 3-2. Und dann wird halt das ganze Stadion wieder mitgenommen. Und da entwickelt sich einfach so eine Eigendynamik, die es einfach als Aufsteiger mit nominell schlechterem Kader enorm schwierig ist zu verteidigen. Und dann guckt man auch immer mehr auf die Uhr und versucht irgendwie noch daran zu drehen und das funktioniert alles nicht. Und trotzdem kommt ein Angriff nach dem nächsten und irgendwann kann selbst ein sehr überragender Keeper an diesem Tag einfach nichts mehr machen. Vor allem, wenn du halt einfach 2 Elfmeter geschenkt bekommst, klingt, als wären sie falsch gewesen oder ob der Schiedsrichter da irgendwas falsch gemacht hätte, aber wir sind ja einfach hochprozentige Torschancen. Es hat ja einen Sinn, dass es irgendwie 0,8er XG-Wert hat. Also, das ist, ich glaube, es war wirklich einfach eine Art Eigendynamik, die sich da einfach in diesem Spiel hat entwickeln lassen.
Eine Randnotiz, die wir vielleicht noch besprechen könnten oder sollten, weil es mir gerade beim Nachlesen von Daten des Spiels so auffällt. BVB hat das Spiel übrigens in einem Sondertrikot bestritten. Ich weiß gar nicht, ob wir da in den letzten Ausgaben schon kurz drüber gesprochen haben. Wie findet ihr das denn? Kurzer Exkurs, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen.
Also ich persönlich finde es gut. Ich würde es mir persönlich jetzt nicht kaufen, weil es A, zu teuer ist und B, die Magie des Sondertrikots irgendwie bei mir sich verflogen hat, weil es jedes Jahr ein neues Sondertrikot gibt und das nicht mehr so Besonderes ist. Hat auch irgendwie gedacht, okay, Rote Erde, als das hieß irgendwann im Frühjahr, es gibt ein Sondertrikot, habe ich gedacht, okay, es wird wahrscheinlich rot sein, weil es sich ja eigentlich anbieten würde. Dass es aber dann das Schwarz-Gold ist, da hat man sich, glaube ich, ein bisschen dran orientiert am FC Augsburg, der genau so ein Trikot hatte und das durch die Decke gegangen ist. Und der FC Köln hat, glaube ich, auch so ein Trikot. Also die Farbkombination, die geht halt, die passt halt schon. Und trotzdem, wie gesagt, von mir gesagt schon, also die Magie hat sich verflogen. Und ich glaube, 110 Euro hat es gekostet, ist mir einfach auch dann zu teuer. Und ja.
Nahezu bedingungslose Zustimmung. Also vielleicht sind meine Ansprüche einfach enorm niedrig bei dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben, aber es gab schon schlechtere Trikots und weiß nicht, das Wappen war auch irgendwie ganz cool, aber also ich habe mich nicht mal irgendwie diese komische Warteschlange da eingeloggt, um zu gucken, wo ich überhaupt lande. Also ich habe da jetzt irgendwie dem BVB schon 120 Euro in den Rachen gesteckt, als ich mir das Champions-League-Trikot gekauft habe. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss meinen Kleiderschrank nochmal um dieses Sondertrikot erweitern, aber Es ist einfach ein kleiner Beweis dafür, was für unglaubliche Konsumopfer wir mittlerweile einfach geworden sind, dafür, dass das Ding schon wieder sofort ausverkauft war. Und sie wissen halt, es funktioniert.
Ich bin gerade im Shop. Es ist nicht ausverkauft.
Ist nochmal nachgeliefert worden oder ist einfach, habe ich die Leute unterschätzt?
Ich kann mir vorstellen, dass auch der BVB die Leute unterschätzt oder seine Kaufkraft überschätzt hat, aber gerade ist es nicht ausverkauft. Ganz einfach bestellen.
Dann touché und ich nehme alles zurück.
Meine 2 Cent kurz. Ich finde das Muster ganz cool. Für die, die es nicht kennen, auf der Brust ist quasi das Muster des Marathontors, also wie das Marathontor aus dem Stahl zusammengesetzt ist und welches Muster das hat, finde ich sehr cool. Das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich ein T-Shirt oder dergleichen entworfen hätte, ähnlich gemacht. Ich mag auch das Oldschool-Logo, finde ich auch sehr cool. Habe ich mir direkt irgendwann ein Foto von gemacht, weil ich das vielleicht nochmal an irgendeiner anderen Stelle für private Zwecke verwenden möchte. Aber ich bin voll bei dem, was Nico sagt. Ich hätte es erwartet, dass es rot ist. Und ich glaube, wenn es so ein richtig geiles, dunkles Bordeaux-Rot gewesen wäre und vielleicht die Hälfte gekostet hätte, dann hätte ich es ohne mit der Wimper zu zucken gekauft. So habe ich dann sehr viel gezuckt, aber nicht mit der Wimper, sondern mit dem Rest meines Körpers, weil ich gedacht habe, dass 110 Euro schon ganz schönes Brett sind für das nächste einfach nur schwarze Trikot. Und die Schriftart hinten drauf finde ich auch sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut, dass sie die gemacht haben. Da hängt in der Gaststätte Rote Erde, die Stadiongaststätte, die man bei Spielen der Amateure, nee, ich glaube, da ist die Presseraum, da kommt man auch nicht rein. Aber wenn ihr da draußen mal die Gelegenheit habt, an der Roten Erde vorbeikommt, ist ja ein städtisches Stadion, das man auch als Leichtathlet einfach zum Trainieren verwenden kann. Geht mal in die Stadiongaststätte, da ist nämlich nicht nur an eine Wand gepinselt das Rote Erde-Logo, das wir von schwarzgelb.de zeitlang als T-Shirt verkauft haben, sondern eben auch so ein richtig cooles altes Poster zur Stadioneröffnung. Und da kommt diese Schriftart her und das finde ich auch sehr cool gemacht. Also optisch finde ich es eigentlich ganz geil, aber ja, schwarz und der Preis, da bin ich dann leider raus, weil finde ich ein bisschen over the top. So, was noch beim HSV-Spiel passiert ist, Felix Metscher hat sich augenscheinlich eine Verletzung am Außenband zugezogen und fehlt dem BVB seitdem mehrere Wochen, ist jetzt die kommunizierte Sprachregelung. Mutmaßlich würde ich jetzt mal behaupten, den Rest der Saison. Zumindest glaube ich nicht, dass er in den nächsten 3-4 Spielen nochmal aktiv eingreifen kann. Wir drücken ihm natürlich erstmal die Daumen, dass er schnell wieder gesund ist, kurz nach seiner Vertragsverlängerung beim BVB. Und dann auch, dass er zur WM fahren kann, wenn er denn nominiert wird und dass er bis dahin wieder fit genug ist. So, letzte Bemerkungen zum HSV-Spiel, bevor wir uns weiter in die Gegenwart bewegen.
Sehr guter Auftritt der Auswärtsfans. Also fand ich, in der Hinrunde nicht allzu viele Spiele live gucken können, aber von dem, was ich gesehen habe, war das wirklich einer der besseren Auftritte, die ich seit langer Zeit im Westfalenstadion gesehen habe. Also man hat wirklich gesehen, dass es für sie halt ein Highlight ist, mal wieder im Westfalenstadion zu spielen nach 8 Jahren, 7 Jahren, Elversberg und Heidenheim. Und nee, Heidenheim ist sogar Bundesliga gewesen. Keine Ahnung. Paderborn oder Darmstadt. Das war schon einfach ein Highlight für sie und ich glaube, das hat man denen auch einfach angesehen. Das hat schon ordentlich Bock gemacht, da zu gucken.
Ja, gehe ich voll und ganz mit. Das sind die Gästefans, die man sich wünscht, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man wird an die Wand gesungen. Hat sich dann dem Spielverlauf entsprechend in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein bisschen gedreht, die Stimmung. Und während der HSV in der ersten Halbzeit sehr, sehr dominant war. Und ich muss auch sagen, ich finde es beim HSV auch so geil. Die haben ja einfach diesen brachial lauten HSV-Wechselgesang, auch im Volkspark. Ne? Und das würde ich mir manchmal so für uns wünschen, dass wir halt viel mehr Wert auf Lautstärke als auf ausgefallene Texte oder Singbarkeit legen. Und führt mich als erneute Überleitung dann gleich zum VfB-Spiel, weil da gab es einen ganz coolen Wechselgesang im Gästeblock, der mit sehr viel Wut, habe ich das Gefühl gehabt, oder mit sehr viel, ich kann es nicht anders beschreiben, aber man hat richtig gemerkt, die Leute haben einfach gebrüllt. Das war nicht versucht zu singen, sondern die haben sich einfach angeschrien und das ging über mehrere Minuten so und genau das ist so Energie und Emotionen, die ich haben will und das mag ich beim HSV immer sehr gerne. Und ja, guter letzter Punkt. Schön, dass ihr da wart und bis dann zum nächsten Jahr, liebe HSV-Fans. So, Stuttgart. Anton war da, ich war da, Nico war nicht da, richtig?
Genau, ich habe es gar nicht gesehen und habe mir aber dann, so viel kann ich ja schon vorwegnehmen, am Sonntag dreimal die letzten 4 Minuten angeschaut und hatte ein schönes Osterfest vorm Essen.
Ehrlicherweise hast du wahrscheinlich auch nicht viel verpasst, wenn du dir die anderen 90 Minuten nicht angeguckt hast. Der BVB, ja, wie formuliere ich das jetzt, ohne morgen einen Anruf von Niko Kovac zu bekommen? Also ich glaube, wenn wir gegen den HSV von der schlechtesten Halbzeit gesprochen haben, dann müssen wir beim VfB ja fast in die gleiche Kerbe schlagen, mit dem einzigen Unterschied, dass wir halt glücklicherweise keine 2 Gegentore kassiert haben. An Chancen hat es dem VfB auf der einen Seite nicht gemangelt, aber auf der anderen Seite schon irgendwie. Also das haben wir dann doch besser gemacht als gegen den HSV. Es gab nicht so viele zwingende Torabschlüsse, sondern eher so Halbchancen, Schüsse aus der Distanz oder geblockte Schüsse für den VfB. Aber der BVB selber hatte, glaube ich, genau einen Schuss in der ersten Halbzeit und der ging 3 Meter neben das Tor von Chukwuemeka in der 46. Minute, wenn mich nicht alles täuscht. Das war die einzige wirkliche Chance und weil ich weiß, dass Anton aus seiner Position im Gästeblock auch nicht so viel vom Spiel gesehen hat, kann ich gerne nochmal ein bisschen berichten, was der BVB gemacht hat. Gleiche Grundformation in der Aufstellung wie gegen den HSV, allerdings mit Girassi vorne drin statt Adeyemi und dann auch mit Bensebaini von Beginn an statt Reggiani. Und ja, in der Regel hieß es dann langer Ball auf Girassi, Ballverlust, Angriff VfB. Oder Versuch, kurz hinten rauszuspielen, Ballverlust im defensiven Mittelfeld, Angriff VfB. Das war so die Offensivbemühung des BVB in der ersten Halbzeit und ehrlicherweise auch in der zweiten, bis dann irgendwann mal noch ein bisschen durchgewechselt wurde. Dann kam ein bisschen mehr Zug rein, ja, wobei ehrlicherweise auch wahrscheinlich schon direkt nach dem Seitenwechsel hat der BVB ein bisschen mehr fürs Spiel nach vorne getan. Aber wirklich gut und durchschlagend wurde es dann erst zu Ende der Partie, als dann ja nicht nur Girassi vom Platz ging, sondern auch Brandt dazu kam und ein meines Erachtens nach sehr munter aufspielender Fabio Silva, der natürlich diese Stoßstürmerrolle ein bisschen anders interpretiert als Girassi, der nicht ganz so Prellbock sein musste. Zumal ich finde, dass Girassi sich auch einfach nicht gut angestellt hat beim Festmachen der Bälle. Also wenn mal ein langer Ball zu ihm kam, dann war der halt einfach sehr schnell weg. Und da hatte ich mir ein bisschen höhere oder größere Hoffnungen gemacht, zumal Girassi ja eigentlich vom VfB kam und da vielleicht auch so ein bisschen wissen müsste, gegen wen er da spielt und wie er gegen diese Leute spielen muss. Das war echt ja beeindruckend schlecht dafür, dass da der Zweite gegen den Dritten gespielt hat. Und umso schöner waren dann die letzten 2-3 Minuten. Anton, wie hast du die wahrgenommen?
Also ich erinnere mich noch, dass es, glaube ich, in der 90. oder um die 90. herum gab es irgendwie so einen Angriffsversuch, der irgendwie ins Leere gegangen ist durch so einen grauenhaften Pass oder sowas. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwie den Kopf so nach oben gerissen und irgendwie, weiß nicht, so Luft ausgepustet, so nach dem Motto, Alter, was passiert denn hier? Mach Schluss heute, ich will nur noch nach Hause. Und dann kam dieser eine letzte Angriff. Ich weiß ja noch nicht, ob ich ihn gesehen habe oder ob ich es mir eingebildet habe, den zu sehen, aber irgendwie geht der Ball ins Tor und auf einmal liegen halt wieder alle Leute übereinander. Also Safe Standing hat da vermutlich größere Massenkarambolagen irgendwie verhindert, aber auf einmal fliegt Bier über dich und du weißt eigentlich schon, da ist was passiert. Und dann bist du noch dabei, irgendwie die Leute, 4 Personen neben dir irgendwie zu umarmen oder sowas. Und in dem Moment merkst du eigentlich, die VfB-Fans sind ein bisschen sauer auf das, wie gejubelt wurde. Und dann versuchst du den nächsten Gesang schon noch anzustimmen und in dem Moment fällt da das 0-2 und das ist eigentlich an Absurdität nicht zu überbieten, weil ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der BVB hatte in der 90. Minute einen XG-Wert von 0,1. Das sagt eigentlich schon sehr viel über das ganze Spiel aus. Und diese ganzen Details, die du hier gerade vollbracht hast, die habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht gesehen, aber ich musste mehr erahnen, was in diesem Spiel passiert ist, weil ich einfach dank Fahren und Doppelhalter nicht sonderlich viel gesehen habe. Und so jedes Mal, wenn ich irgendwas gesehen habe, war halt dann irgendwie ein weißer Spieler am Ball oder ein weißes Trikot am Ball. Und das hat schon extrem wehgetan, dass man halt sich halt wieder so dominieren lassen von einer Mannschaft, die gewillt ist, mit dem Ball umzugehen und wir halt einfach wieder sagen, ja, dann habt halt den Ball und wir gucken mal, ob wir dann irgendwie durch einen Konter oder so nochmal das Tor schießen. Und es ist halt wirklich nicht das erste Spiel, wo das passiert und gleichzeitig haben wir dann irgendwie doch wieder die Punkte geholt und ich bin ratloser als vorher.
Nico, konntest du in der Zusammenfassung irgendwie ausmachen, was da bei den VfB-Fans los war? Denn das hat im Gästeblock auf der einen Seite für sehr viel Verwirrung, auf der anderen Seite für natürlich noch größere Schadenfreude gesorgt, weil, oh Gott, mir ist gerade ein Buch aus dem Regal gefallen. Ihr redet weiter.
Also ich kann mal so sagen, wie ich die zwei Tore erlebt habe. Ich habe auf dem Handy die Push-Mitteilung zum 0:1 bekommen, habe mich gefreut und habe dann direkt die zweite Push-Mitteilung gesehen, habe aber noch nicht erkannt, was es ist. Und habe mich dann direkt ans Hinspiel erinnert und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt den Namen Dennis Undav wieder lesen muss, wenn der das 1:1 gemacht hat, und habe mich erst nicht getraut, auf mein Handy zu schauen. Auf einmal bekomme ich dann WhatsApp-Nachrichten von meinen Freunden. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du mal so langsam draufschauen. Dann 2:0 Julian Brandt. Und dann war es auch, dann war der Abend gerettet. Aber zu deiner Frage wieder, ich hatte dann auch Bilder geschickt bekommen, und habe gedacht, okay, warum stehen jetzt die Fans hinter der Bande? War irgendwas passiert? Und dann habe ich das halt im Nachhinein halt gesehen, einen Tag später. Und das fand ich schon ein bisschen übertrieben. Also als VfB Stuttgart-Fans, die ein Spieler, der zu Dortmund gewechselt ist, wie Waldemar Anton, bei jedem Ballkontakt auspfeifen und an Dennis Undav, der in der Hinrunde um die Dortmund-Eckfahne getanzt hat, da kann man schon ein bisschen Schadenfreude auch verstehen bei den Dortmund-Fans und auch bei den Dortmund-Spielern wie Adeyemi und fand die Reaktion ehrlich gesagt sehr übertrieben und auch ein bisschen total überzogen und ja, das ist, was ich dazu sagen kann.
Ich hatte jetzt auch tatsächlich, also erst, als ich zu Hause war, dann irgendwann mal gesehen, dass Adeyemi augenscheinlich irgendwie so den Finger auf die Lippen gelegt hat in Richtung Heimkurve, aber sonst war da jetzt meines Erachtens nach auch nicht viel Provokation bei, die das irgendwie gerechtfertigt hätten und du sprachst es an, wenn man Waldemar Anton wirklich, also mit einer solchen Wucht auspfeift nach, ich weiß nicht, 2 Jahren jetzt inzwischen, also das war wirklich, das Lauteste, was in diesem Stadion über die 90 Minuten passiert ist, war jedes Mal, wenn Waldemar Anton am Ball war. Also da haben sie dann alle, um es mal böse zu formulieren, die Fresse aufgekriegt, beziehungsweise die Lippen zusammengekriegt. Und sich dann so drüber aufzuregen, wenn jemand halt vor der Heimkurve oder direkt da jubelt, wo er das Tor erzielt hat, weiß ich nicht. Dieser Stachel scheint auf jeden Fall noch sehr tief zu sitzen und ich schrieb es bei Blue Sky, wenn ich so mietfrei wohnen könnte wie Waldemar Anton in den Köpfen der VfB-Fans, dann hätte ich definitiv keine finanziellen Probleme mehr in meinem Leben, weil das ist ja wirklich, naja, mir fällt kein Wort dafür ein.
Ich glaube, Rierson hat doch irgendwo aber halt hier die Arme so hochgerissen und so, hier von wegen macht mal lauter oder so, das habe ich aber auch heute erst gesehen in irgendeinem Clip, aber gleichzeitig so, lass erwachsene Männer doch halt so ein bisschen taunten. Also so, in der NFL ist das genauso, da versuchen die das auch immer so und zu unterbinden, aber so, es ist halt einfach ein fucking emotionaler Sport und dann geht halt teilweise einfach mal nicht die Sicherung durch, dafür ist viel zu harmlos, was da eigentlich passiert ist, aber auch so, ich habe auch einfach gar kein Problem damit gehabt, was Dennis Undav irgendwie in Dortmund abgezogen hat oder so. Lass die dich doch einfach ein bisschen provozieren und dann aber auch so hardcore peinlich dann runterzuspringen in den Innenraum und sich dann von so einer, weiß ich nicht, weltbewegenden Bande oder so aufzuhalten, anstatt dann wirklich durchzuziehen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie die auf den Platz hätten rennen lassen sehen, aber so, dass das dann wirklich aussah, als wäre diese Bande irgendwie eine Polizeikette gewesen, das da war schon enorm peinlich, so irgendwie so anzugucken, auch wenn ich sagen muss, das ist dem Abend auf jeden Fall so ein bisschen so die Kirsche auf die Sahne so gegeben hat. Das war schon überragend.
Und noch was, also das Tor war vor der Heimkurve. Also da kann doch keiner erwarten, dass dann Adeyemi einen Sprint über das ganze Feld anzieht und dann vor der Gästekurve jubelt. Also ich glaube, jeder hätte genau vor dieser Kurve dann gejubelt. Das hätten die Stuttgarter genauso vor der Süd gemacht. Und ja, also ich glaube da, klar, ich glaube sogar, dass ein bisschen auch der man kann so fast sagen, Hass gegenüber Anton auch da eine Rolle gespielt hat, weil das sich das Ganze ja so aufgestaut hat, in den letzten Jahren, gerade mit dem Wechsel. Und deswegen, also das, die Ordner haben ja auch gar nicht, die sind da weiter stehen geblieben. Also die waren ja gar nicht, haben sich gar nicht bemüht, so richtig die zurückzuhalten. Gut, was willst du danach machen, wenn da 4, 5 alleine dann auf dich zugehen? Deswegen, ja. War trotzdem eine skurrile, aber auch dann für mich nicht genugtuende Situation anzuschauen, aber trotzdem war lustig und hat mir dann den Abend und auch die ganzen Ostertage, ich glaube, ich habe mir das auf Twitter oder auf Bluesky auch noch ein paar Mal angesehen, also das war schon cool.
Der BVB hat es tatsächlich auch bei Instagram nochmal insofern verwurstet auf dem englischsprachigen, also Black Yellow, Account, dass es gibt ja diesen Trend von wegen Celine Dion Titanic-Musik drunter legen und dann kommt irgendwann das Highlight und als ich mir dieses Video zum ersten Mal angesehen habe, dachte ich so, Moment, das irgendwas stimmt doch hier nicht, weil wir sind noch total im Aufbau des Highlights und es ist schon das zweite Tor gefallen, was kommt denn jetzt? Der Kicker ist dann dieser Klappstuhl. Und dann taumelt dieser Klappstuhl durch dieses Bild. Überragend. Und das ist dann dieses You're here. Ach, herrlich, herrlich, wunderbar. Zweites Social Media Highlight war, ich glaube, das, die YouTube-Zusammenfassung vom Sportstudio, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, dann gerne montags morgens oder wenn ich abends noch nicht im Bett bin, ab Mitternacht, ab Montag dürfen ja dann sämtliche Drittverwertungsrechte wahrgenommen werden. Dann kann man sich dann immer auf YouTube dann die Spielzusammenfassung angucken. Da habe ich dann erst um Mitternacht quasi Sportschau geguckt und dann heute Morgen, Montagmorgen nochmal Sportstudio. Und da gibt es dann auch nochmal Sportstudio-eigene Aufnahmen einer Kamerafrau, die direkt an der Bande steht. Die waren auch nochmal ganz, ganz interessant und ganz lustig zu sehen, weil das genau das von Anton beschriebene Verhalten ist. Diese Leute springen oder stürmen auf die Bande zu und bleiben dann an dieser Bande stehen. Und ich denke mir so, ja, okay. Geil. Naja. Aber wie gesagt, Kirsche auf der Sahne, an einem Abend, der Anton beschrieb es eben mit dem 0-0, mein Mitreisender sagte auch schon, boah, scheiße, jetzt sind wir hier die 4,5 Stunden Autofahrt für, lass mich nicht lügen, in Summe 140 Euro Sprit hin und zurück für 0-0, boah, ey, das kann's doch jetzt noch nicht gewesen sein. Nee, war es auch noch nicht. Hat er in der 87., glaube ich, gesagt, boah, scheiße, jetzt sind wir wirklich für 0-0 hier runtergegurkt. Nee, sind wir glücklicherweise nicht, sondern für 3 sehr, sehr, sehr gute Minuten im Gästeblog und wie Anton sagte, Körper lagen übereinander und keiner wusste, wo und was er war. Und dann ist das gleiche einfach nochmal passiert. Das war sehr, sehr cool. Weitere Anmerkungen und Kommentare zum VfB-Spiel, denn sonst hätte ich jetzt schon wieder die perfekte Überleitung. Sehe in geschüttelte Köpfe und betretene Gesichter. Auffällig fand ich nach dem Spiel, dass Nico Schlotterbeck der Erste war, der zum Gästeblock kam. Und ich fand das deshalb auffällig, weil wir bei schwarzgelb.de in der letzten Woche, glaube ich, 2 relativ klare Artikel hatten. Einer von einem Gastautor, und jetzt muss ich gerade gucken, und der zweite war von Nico, richtig? Jawohl. Die in dieselbe Kerbe schlugen, und zwar, dass Schlotterbeck, glaube ich, gerade so ein bisschen Kredit verspielt bei den BVB-Fans. Und ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich einen der berühmt-berüchtigten Jens-Monologe halte und ihr sagt dann danach einfach was dazu. Nico Schlotterbeck ist mutmaßlich der beste oder vielleicht auch wichtigste Innenverteidiger des BVB. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Sportlich auf jeden Fall sehr wertvoll, vor allem mit seinen Diagonalbällen in der Spieleröffnung und sicherlich auch so ein bisschen aggressive Leader, finde ich. Also man merkt das immer, wenn er spielt, dass er schon immer versucht, das Stadion mitzureißen und immer versucht auch Kraft daraus zu zehren, dass das Stadion dabei ist. Das könnte man natürlich als große Identifikation mit dem Verein interpretieren. Jetzt ist es allerdings so, dass Nico Schlotterbeck und der BVB schon seit Monaten, ich weiß nicht wann genau, ob es jetzt Oktober, November oder wie lange auch immer ist, in Vertragsverhandlungen stehen und da immer noch keine Einigung erzielt wurde. Nach dem Länderspiel letzte Woche hat Nico Schlotterbeck dann auf Basis eines jetzt dann als sich falsch herausgestellten Medienberichts eine Korrektur vornehmen müssen, als er in der Mixzone gefragt wurde, ob denn was dran sei, dass er zeitnah verlängern wird. Das hat er sehr klar getan. und dann meines Erachtens nach den Bogen ein bisschen überspannt. Denn er hat nicht nur gesagt, hey, diese Medienberichte sind nicht wahr, sondern er hat dann auch nochmal gesagt, oh, jetzt hat sich die Situation verändert. Und, ne, Sebastian Kehl war mein erster Ansprechpartner, der ist jetzt nicht mehr da, jetzt muss ich erstmal nochmal gucken. Und für viele Fans, nicht nur die Leute, die dann, ne, nicht nur Nico, der einen Artikel bei uns veröffentlicht hat, nicht nur ein Gastautor, der einen Artikel eingereicht hat, sondern auch, glaube ich, bei uns viele Nutzer bei uns im Forum, bvb-forum.de, loggt euch oder meldet euch gerne ein, um mitzudiskutieren, auch um Feedback für diesen Podcast zu geben, haben, glaube ich, damit so ein bisschen, ja, das Gefühl gehabt, der Bogen sei überspannt. Und mir geht es da ehrlicherweise sehr ähnlich. Also, wenn Nico Schlotterbeck als Identifikationsfigur für diesen Verein herhalten soll und auch so ein bisschen das neue Gesicht des BVB werden soll, dann erwarte ich ehrlicherweise, dass er, wenn er jetzt seit Monaten die Gelegenheit gehabt hätte, dass er dann auch ein klares Bekenntnis und eine klare Entscheidung fällt. Und das hat er nicht getan. Und für mich ist das ja fast schon wieder Entscheidung genug, vielleicht auch Entscheidung in eine andere Richtung. Es wird medial kolportiert, dass er auf Angebote wartet von anderen Vereinen, wie auch immer, und dass er eine Ausstiegsklausel vielleicht auch sogar schon für diesen Sommer haben möchte. Reden wir gleich nochmal im Detail drüber, aber für mich fühlt sich das einfach so an, als überspannt er da den Bogen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber diese Hinhaltetaktik jetzt über Monate hinweg, statt eine Entscheidung für den BVB zu treffen, die finde ich unwürdig. Und ja, und das eine ist die Entscheidung, das andere ist dann auch einfach die Kommunikation. Ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft, dass man sagt, okay, ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht zwingend einen neuen Vertrag hier unterschreiben, dann könnte man das vielleicht auch so klar kommunizieren, weil dann wüsste der BVB auch, woran er ist, und könnte sagen, alles klar, fair. Es ist ja, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, eine Entscheidung, die Schlotterbeck für sich selber trifft, für sein Leben, für seine Karriere, und die ist ihm auch unbenommen. Und das mag vielleicht auch dann retrospektiv später die richtige Entscheidung sein, wenn er jetzt nach weiß Gott wohin wechseln sollte, weil er da mehr Geld verdient, endlich mal einen Titel gewinnt. Wir wissen alle, dass das beim BVB nicht einfach ist. Die Kommunikation ist nicht gut, diese Hinhaltetaktik geht mir auf den Senkel, und da kann ich auf der einen Seite jeden BVB-Fan verstehen, der da jetzt gerade irgendwie keinen Bock mehr hat, und da würde ich mir ehrlicherweise vielleicht auch vom BVB wünschen, dass man dann jetzt irgendwann mal sagt, yo, schön und gut, wir hatten eine echt tolle Zeit bis hierhin, aber wenn du dich jetzt nicht hier klar zu uns bekennst, wenn du dich nicht für uns entscheidest, obwohl du seit Monaten die Gelegenheit hast, dann entscheiden wir uns jetzt halt gegen dich. So, weil der BVB auch Planungssicherheit braucht und weil der BVB meines Erachtens nach Spieler engagieren sollte, die halt wirklich richtig Bock haben, hier zu spielen und nicht einfach nur hier sind, weil ja kein größerer Fisch die Angel ausgeworfen hat. Oder kein größerer Verein, er ist ja der Fisch an der Stelle. So, und ich glaube, da macht Schlotterbeck sich gerade ein bisschen was kaputt. Und fand es dann tatsächlich, ich will nicht sagen heuchlerisch, als er dann am Samstag als erstes vor den Block kam, aber ich dachte mir so, ach Bruder, wenn dir das doch so wichtig sei oder so wichtig wäre, hier zu sein und Nähe zu den Fans und eine Bindung zu haben, unterschreib doch einfach diesen scheiß Vertrag, statt jetzt nochmal zu behaupten, du müsstest noch mit Ole Boog drüber reden. Ich kann total verstehen, dass er wissen will, wo es hingeht für den BVB, aber der BVB ist gefühlt seit 2 Monaten sicher für die Champions League qualifiziert und eigentlich ist klar, wohin es geht, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Gespräche nur mit Sebastian Kehl stattfinden. Da wird auch ein Lars Ricken involviert sein und man wird Schlotterbeck sicherlich schon klar gesagt haben, was der BVB vorhat, denn dieser Wechsel auf der Sportdirektorposition, der wirkte auf mich, ja, für uns nach außen hin sehr überstürzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles komplett planlos beim BVB passiert ist und dass man da nicht auch schon länger diese Gedankenspiele hat, und ich kann mir auch vorstellen, dass man die kommuniziert hat. So, das war mein Sermon, mein Monolog zu dem Thema. The stage is yours.
Du hast gerade 1 Million gute Punkte gemacht. Ich habe schon wieder die Hälfte von denen vergessen, um jetzt genau darauf einzugehen, aber ich fand es einfach borderline grotesk, wie er sich sein eigenes Ansehen in Verein und in der Fangemeinde wirklich innerhalb von wenigen Monaten komplett zerstört hat. Also, wenn der im Oktober verlängert hätte, in einer Phase, wo noch nicht so richtig sicher war, was jetzt genau passiert, der hätte als Bürgermeister kandidieren können, der hätte mit überragender Mehrheit hätte der gewonnen. Also, er hatte wirklich die Chance, ein enormes Zeichen zu setzen und jetzt unabhängig davon, ob er verlängert oder nicht verlängert, was jetzt im Endeffekt die Entscheidung ist, es wird immer ein gewisses Geschmäckle geben, von wegen, ja, wir sind garantiert nur seine zweite Wahl. Weil eigentlich hat er gehofft, dass er zu Bayern geht, dass er zu Real Madrid geht, dass er zu Liverpool geht. Ich weiß es nicht, wer auf welchen Verein er jetzt genau gehofft hat. Und ich verstehe grundsätzlich, dass Nico Schlotterbeck den nächsten Schritt gehen möchte. Ich glaube, er kann in nahezu jeder Mannschaft, könnte er Verteidiger spielen. Also ich kenne wenig Spieler, die in den modernen Fußball so gut reinpassen wie Nico Schlotterbeck. Aber das ist einfach wirklich unwürdig. Und man muss auch einfach sagen, es liegt ja jetzt wirklich nicht mehr am Finanziellen. Also man macht sich schon enorm nackig gerade für Nico Schlotterbeck. Dafür, also was man ihm anbietet an Geld, an potenziellen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gestimmt hat oder so, aber es gab irgendwie Gerüchte, dass er Mitspracherecht oder was bei Transfers oder sowas hat. Man gibt dem wirklich schon alles, was man als Borussia Dortmund irgendwie realistisch anbieten kann. Und wenn das halt nicht genug ist, dann ist es halt nicht genug. Ich weiß nicht, wie realistisch eine Deadline ist. Ich weiß nicht, ob das der Stil ist oder dergleichen. Aber es läuft gerade um einiges dreckiger ab, als es eigentlich ablaufen sollte. Formulieren wir es einfach mal so.
Also ich kann da nur zustimmen. Also mein Text, der fruchtete daraus, dass ich ganz spät abends noch das Interview gehört habe von Schlotterbeck. Und ich bin halt auch der Meinung, also ich habe bei ihm zu Beginn, als er zu uns gewechselt ist und auch mit den letzten Jahren das Gefühl gehabt, okay, das könnte wieder mal so ein Spieler sein, mit dem man sich als Fan komplett identifizieren kann. Das ist einer, der, das macht einfach Bock, dass er bei jeder Grätsche, die habe ich manchmal mehr bejubelt als ein Tor von irgendeinem Spieler. Also das war mal wieder so ein Gefühl, okay, das kann wieder einer werden, weil man ist ja so naiv als Fan. Also ich bin immer noch naiv und denke, das ist jetzt der Nächste, der Borussia Dortmund ist sowieso der geilste Verein, das sieht er doch auch. Und ich konnte es sogar verstehen, er hat eine schwere Verletzung und dann hat es ja noch gut ausgesehen. Und dann aber, wenn er wirklich Bock hätte auf unseren Verein, dann hätte er schon im November, Dezember, Januar sagen können, okay, ich verlängere und ich will komplett, ich will keine Spekulation mehr haben, ich bin Borussia und bleibe auch. Dass das vielleicht legitim ist von seiner Seite aus, dass er ist jetzt 26 Jahre alt, wenn da jetzt Madrid oder, gut, Bayern würde ich niemals hingehen, aber soll ja auch Menschen geben, die dann da gerne mal spielen wollen, wenn das für seine Karriere besser ist, wenn er Titel haben will, okay, da kann er gehen, dann muss er das aber auch ganz klar kommunizieren. Und diese ganze Hinhaltetaktik geht einfach mir extrem auf den Nerv, weil er hätte auch am letzten Montag sagen können, als die Frage kam, er hätte einfach sagen können, okay, ich gebe jetzt keinen Kommentar ab und ist noch nicht so weit und alles gut. Aber die Tatsache, dass er das dann auf Sebastian Kehl geschoben hat, auf den Abschied Kehls, da habe ich mir kurz gefragt, verlängert er jetzt mit Sebastian Kehl oder verlängert er mit Borussia Dortmund? Ist Sebastian Kehl jetzt der Heiland gewesen die letzten Jahre? Ist das nur der? Hat der nur mit dem Gespräch geführt? Für mich kam das halt rüber, auch für viele andere, mit denen ich auch mit meinem Freundeskreis gesprochen habe, dass der einfach sich dann jetzt das als Ausrede, also das als Ausrede genutzt hat, um dann noch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Und also augenscheinlich ist kein Verein da, der momentan richtiges Interesse an ihm hat. Und wie er sagte, das ist dann ganz schnell, kommt das Gefühl dann auf, dass wir die zweite Wahl sind. Und ich glaube, niemand ist gerne die zweite Wahl. Und ich habe auch, wie Jens schon sagte, lieber Bock auf Spieler, die richtig mit dem Verein gewillt sind, was zu erreichen und die den BVB in jeder Sekunde auf dem Spielfeld repräsentieren. Das hat er gemacht für mich eine Zeit lang. Deswegen bin ich auch so enttäuscht, wenn das jetzt so ein Spieler gewesen wäre, der man schon von Anfang an gemerkt hat, okay, es ist nur eine Übergangsstation. Aber bei ihm hatte ich wirklich das Gefühl, okay, da kann sich was wirklich entwickeln. Und dann so eine Hinhaltetaktik. Und dann am Samstag, wie ihr schon sagtet, dann wieder die Rolle rückwärts zu machen, das war auch ein bisschen unglaubhaft. Und ja, es ist, er hat sich einfach, sein Ruf ist, ist kaputt und das ist schade. Und das Schlimmste für mich persönlich ist, dass mir eine Vertragsverlängerung von ihm, wenn sie jetzt die nächsten Tage kommt, egal geworden ist und dass ich sogar, dass mir egal wäre, wenn er nächstes Jahr im Süden spielt, wenn er in Madrid spielt. Es ist mir einfach jetzt egal und das ist das Schlimmste, was für mich als Fan was passieren könnte, hätte ich niemals gedacht im Winter oder im Herbst und das ist einfach schade, aber zeigt mir wieder, dass wir leider, dass die Spieler, die sich mit einem Verein wirklich identifizieren wollen, rar gesät sind und das ist einfach, dass wir so Spieler wie Marco Reus, Kevin Großkreuz für immer wertschätzen sollten und ja, das ist so mein Senf dazu.
Ich würde nicht mal zwingend ausschließen, also ich würde die beiden Sachen nicht mal zwingend ausschließen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nico Schlotterbeck sich zu 100% mit dem identifiziert, was Borussia Dortmund aktuell ist. Und gleichzeitig im selben Atemzug darüber nachdenkt, den Verein zu verlassen. Also ich weiß nicht, ob man Vereinstreue mit Identifikation gleichsetzen kann. Also das sind natürlich die Spieler, weiß ich nicht, Francesco Totti oder so, der sein ganzes Leben lang für einen Club gespielt hat. Aber nur weil, ich weiß nicht, Jude Bellingham hat sich auch in den, schieß mich tot, 2 Jahren, 3 Jahren zu 100% mit Borussia Dortmund identifiziert und bei der ersten Möglichkeit ist er zu Real Madrid geflohen. Erling Haaland hat eigentlich auch immer verlauten lassen, dass er in den Jahren, wo er da war, sich mit Borussia Dortmund identifiziert und gleichzeitig war allen klar, das ist nicht seine letzte Station und ich glaube, Nico Schlotterbeck ist nicht ganz das Kaliberspieler wie die beiden, aber im selben Atemzug hat er einfach noch sportliches Potenzial, über dem zu stehen, was Borussia Dortmund gerade ist und folglich ist er noch dabei auszuloten, was seine Möglichkeiten sind. Das ist zu einem gewissen Part sein gutes Recht. Gleichzeitig, auf was wartet er jetzt? Also, was könnte Borussia Dortmund ihm mehr geben, als das, was sie ihm den Mediengerüchten aus nach gerade anbieten? Und wenn das halt, wenn wir halt an diesen Punkt kommen, dann ergibt eine Verlängerung einfach, insbesondere dann, wenn diese Ausstiegsklausel wirklich für den Sommer gilt, dann ergibt das einfach wirklich wenig Sinn, meiner Meinung nach, weil da müsste man ihm eine fucking Signing-Prämie zahlen oder seinem Agenten auch irgendwas zahlen dafür, dass er im Sommer sowieso wieder seine Koffer packt. Also diese ganze Szenerie ist einfach wirklich skurril aktuell.
Da würde ich gerne gleich nochmal kurz im Detail drüber reden. Ich möchte nur noch einen Punkt aufmachen, weil du gerade sprachst, ne? Der ist sicherlich nicht das Kaliber von einem Bellingham oder einem Haaland, aber hat noch Potenzial. Ich finde total wichtig, jetzt nicht aus so einer Übersprungsabwehrhaltung als BVB-Fan so ein bisschen dahin zu kommen, seine Leistung verklären zu wollen, auch im Negativen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich in den letzten Wochen hatte, war halt auch so dieser Effekt, den man vielleicht irgendwie aus der Disco kennt, ne? Wenn ein Typ eine Frau anspricht und die Frau sagt, nee, ich habe kein Interesse, und dann sagt der Typ nachher, ja, du bist eh hässlich. So, ne? Also so kommt mir das gerade. Ja, aber so kommt es mir gerade bei Schlotterbeck vor, ne? Wenn jetzt er dann sich immer noch nicht bemüßigt fühlt zu verlängern, was uns ja augenscheinlich alle nervt, dass man dann sagt, ja, aber so gut bist du ja eh nicht. Ah, eigentlich ist doch Waldemar Anton der wahre Abwehrchef und überhaupt und so, ne? Das finde ich dann auf der anderen Seite auch ein bisschen peinlich und überzogen. Ich glaube, man kann einfach anerkennen, dass Schlotterbeck ein sehr guter, sehr wichtiger und sehr wertvoller Fußballspieler ist. Und ne, was ja Nico eben sagte, enttäuscht sein, weil man vielleicht Hoffnungen hatte, die nicht erfüllt wurden. Und weil Schlotterbeck vielleicht auch selber dafür gesorgt hat, dass man diese Hoffnungen hat. Ne? Schlotterbeck selber ja auch durch sein Verhalten, durch seine Äußerungen, durch die Kinderfotos im BVB-Trikot, was es nicht alles gab, so das Verlangen geweckt hat, dass da halt was Großes draus werden könnte und jetzt dann augenscheinlich sich anders entschieden hat oder sich anders entscheiden wird oder wie auch immer. Worauf ich auch noch kurz eingehen wollte, ist die Gleichgültigkeit von Nico. Ich glaube, egal wäre es mir immer noch nicht, weil ich halt immer noch den sportlichen Mehrwert sehe. Gleichermaßen bin ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich irgendwann sage, hey, vielleicht ist das Angebot, was wir machen, auch einfach zu gut. So, ne, weil langsam, wie formuliere ich das anders? Ich glaube, der BVB hätte das verhandlungstaktisch irgendwie so aufstellen können, im Sinne von zu sagen, wenn du bis dann und dann unterschreibst, dann kriegst du das und das und wenn nicht, ja, dann machen wir das Angebot, also dann würden wir uns immer noch freuen, wenn du bleibst, aber halt nicht mehr zu den Konditionen, die wir dir angeboten haben. So, weil sich so zu bücken für jemanden, um es mal richtig salopp und böse zu formulieren, der halt trotzdem lieber wartet, ob jemand anderes kommt, das weiß ich nicht, ob man sich das als BVB an der Stelle antun muss und ob man da nicht vielleicht selber auch einfach mal seine eigene Würde berücksichtigen sollte und sagen sollte, ja nee, dann halt nicht unter den Umständen, weil jemanden zum Topverdiener zu machen, der eigentlich lieber in Liverpool spielen würde oder in München oder in Madrid oder wo auch immer, weiß ich nicht. So, Entschuldige, Anton, du wolltest noch.
Nee, also der Punkt von wegen, dass man Spieler so ein bisschen abwertet, weil das sieht man in jeder Sportart. Also ich kann dir jetzt allein drei Spieler aus der jüngeren Vergangenheit bei Borussia Dortmund, angefangen mit Rafael Guerrero, sobald irgendwie klar wurde, dass er seinen Vertrag nicht verlängert oder dass der eh nicht geht, dass er eh nicht so gut war wie die Leute, wie in dem Moment, wo er den Vertrag verlängert hat, das ist ein Phänomen. Ich glaube, das werden wir nicht rausbekommen, auch wenn du grundsätzlich natürlich zu 100% recht hast.
Genau, und ich hätte mir auch vom Verein, wie Jens schon sagte, eine klare Haltung gewünscht. Direkt mal auch nach den Aussagen, so die Aussagen von Ricken und von Burg, die machen Sinn. Die wollen ja auch nicht öffentlich sagen, pass auf, die Aussagen war scheiße am Montag von dir, Nico, und du musst jetzt verlängern innerhalb von den nächsten zwei Wochen, sonst war's das. Aber so ein bisschen. Das ist ja auch eine Signalwirkung für die anderen Spieler im Kader. Die sehen, okay, so Nico Schotterbeck, der kann es anscheinend mit dem Verein machen. Und da will ich als anderer Spieler auch in die Vertragsverhandlungen gehen, wenn der Verein sagt, hey, wir wollen mit dir verlängern, und dann würde ich den genauso auf der Nase herumtanzen. Das kann es nicht sein. Wir sind so ein großer Verein und da braucht es einfach auch dann mal eine Vereinsführung, die mal auf den Tisch haut. Wir wissen nicht, ob das intern passiert ist. Aber extern, da gab es mal kein Machtwort, da gab es gar nichts. Und ich bin der Meinung, dass der Verein da hätte eine härtere Linie müssen. Und dann auch so zu sagen, okay, wir haben dir ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Du wirst Topverdiener, du wirst vielleicht auch Kapitän in der neuen Saison. Und das für einen Spieler, der eigentlich weg will, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen damit.
Heißt also, sollte Nico Schlotterbeck in den nächsten Tagen verlängern, keiner in dieser Runde freut sich. Nein, so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber ich fand, glaube ich, den wichtigsten Satz hat Anton gebracht. Ne? Das Geschmäckle wird bleiben, auch wenn er jetzt verlängert, auch wenn man das sicherlich als große jubelnd kommunizieren wird und er dann auch sagen wird, dass der BVB schon immer sein Herzensverein war. Ich glaube, das hat er sich so ein bisschen kaputt gemacht und damit sicherlich auch das Potenzial zur Legende und Identifikationsfigur beim BVB zu werden. Schade eigentlich, schade. Ich hätte in Schlotterbeck mal einen gesehen, der so, nochmal so ein Lifer werden könnte. Ne? So einer, der jetzt einfach den Rest seiner Karriere hier bleibt, weil er es geil findet und weil er verstanden hat, dass gewisse Dinge wichtiger sind als Titel. Aber gut, Mats Hummels musste dafür auch erst einmal nach München wechseln und zu merken, dass es gar nicht so geil ist, in einem Verein Meister zu werden, der eh andauernd Meister wird, sondern dass es viel geiler wäre, das mit dem BVB nochmal irgendwie zu erreichen, weil es hier halt deutlich unwahrscheinlicher ist und den Menschen hier Zweifel vielleicht auch ein bisschen mehr bedeutet, weil es eben nicht jedes Jahr passiert.
Wir freuen uns auf Nico Schlotterbeck, wenn er 2030 zurückwechselt.
Genau. Wenn Hans-Joachim Watzke ihn dann zurückholt.
Ich glaube aber diese... Ja, genau, das wäre klasse. Nein, ich glaube, die Identifikation kommt aber schneller wieder, als man denkt. Also, man stelle sich vor, weiß ich nicht, zwei fiktive Jahreszahl, 28 oder so, wir gewinnen wieder in Paris oder so eine Champions-League-K.O.-Phase und Nico Schlotterbeck schiebt wieder im Gästeblock und stimmt erste Runde Krankenschein an. Ich glaube, das geht schneller, als man denkt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dann werden die Leute nicht sagen, oh, ah, diese Vertragspose damals, die war schon extrem ekelhaft. Ich kann mir schon vorstellen, dass sofern, er muss einfach, es hängt einfach sehr viel, glaube ich, mit Erfolgen zusammen. Also wenn man irgendwie wieder so ein Erlebnis hat, wo Fans und Mannschaft und wieder auf eine Art und Weise zusammengeschweißt sind, wie man es durch einen der beiden Finals sowohl in Bundesliga als auch in der Champions League hätte erreichen können, ich glaube, dann vergisst man auch einfach sehr schnell wieder, was einst passiert ist. Leider hat man viele Chancen dazu leider vergeben.
Ja, Leistung wird es natürlich auch zurückzahlen. Ne? War ja doch noch bei Hummels der Fall. Da waren viele skeptisch, aber er hat sich dann, glaube ich, den Stand ursprünglich wieder zurückerobert, bis er dann drei Tage vor dem Champions-League-Finale ein Interview geben musste. Aber das haben wir auch schon zur Genüge hier besprochen.
Also ich bin auch mal gespannt, wie die Kommunikation sein wird, wenn er dann wirklich verlängert, wie das Interview, weil man kennt ja dann die Standardsprüche. Der Verein hat mich überzeugt, dass ich hier in den nächsten Jahren das, oder der Weg des Vereins ist sehr gut. Ich glaube, da muss der BVB schon sehr, sehr gute Kommunikationsstrategien auffahren, damit die Fans auch dann wirklich wieder ein bisschen, nicht das Vergessen, aber das Verdrängen, die ganze Verlängerungsposse. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wenn es jetzt die nächsten Tage oder Wochen passieren würde, dass er verlängert, wie das dann kommunikativ gelöst wird von ihm selbst und auch von dem BVB, weil das ist natürlich jetzt nach den ganzen Themen ja schon schwierig, meiner Meinung nach, wie das dann eine gute Kommunikation hinzubekommen, in dem Sinne, okay, ich verlängere nicht nur, weil keiner Bock auf mich hat von Real oder Bayern, sondern ich verlängere, weil ich das möchte, weil das kann er ja niemals sagen, er kann sich nicht da hinstellen und sagen, okay, ich verlängere nur, weil keiner wollte und ja, jetzt bin ich hier für ein Jahr, aber bin im Sommer sowieso weg und ja, auf Wiedersehen. Also da bin ich mal gespannt, wie das kommunikativ gelöst wird.
So rein aus Interesse, wenn ihr heute eine Prognose abgeben müsstet, so rein Prozentzahl, was wäre euer Bauchgefühl, bleibt er oder geht er?
Ich glaube, dass er bis zum Leverkusen-Spiel verlängert hat. Also ich habe zu 90% habe ich das Gefühl, dass er jetzt verlängert und ja, das ist mein Gefühl.
Ich wüsste gerne, also Bauchgefühl kommt sofort. Für mich natürlich relevant ist, was interne Absprachen sind in Bezug auf, wie viel Zeit räumt man ihm ein. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt irgendeine Deadline, ich weiß nur nicht, wann die liegt. Auch der BVB braucht ja Planungssicherheit. Und ich glaube, er wird diese Deadline bis aufs Letzte ausreizen. Und deshalb kann ich dir nicht sagen, wann. Aber ich glaube auch, dass er bleibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es läuft, wie Nico gerade sagt, dass er das jetzt sehr kurzfristig macht. Auch einfach, um vielleicht diese Wogen zu glätten und diese Risse zu kitten, die sich gerade auftun. Zwischen den Fans und ihm quasi. Aber ich glaube auch, dass er bleibt, weil ich, wenn diese Deadline nicht nach der WM liegt, gerade nicht sehe, warum ein anderer Verein aus der Deckung kommen würde, sollte, müsste und er dann lieber den Spatz in der Hand nimmt, als die Taube auf dem Dach.
Ja, interessant. Also, ich würde wahrscheinlich auch sagen, dass er eher bleibt, als dass er geht. Wenn es wirklich vor dem Leverkusen-Spiel ist, dann weiß ich nicht. Schicke ich Nico PayPal, dass er sich einen Spezi kaufen kann oder so, weil ich weiß es nicht. Aber
ihr habt es gehört.
Ich komme da
raus. Ihr habt es gehört. Ihr habt jetzt Zeugen. Na gut. Alright. Ich glaube, das waren die brennendsten Themen, die wir so hatten. Jetzt möchte ich noch ein kleines Thema aufmachen. Anton schrieb: Ist es fatal, dass mein größter Takeaway aus diesem Spiel ist, dass mit Ende dieser Saison die Ära Nico Kovac zu Ende gehen sollte? Fragezeichen. Bitte erkläre, Anton.
Okay, ich hätte das aufschreiben sollen. Ich habe Angst, dass ich jetzt wieder Punkte vergesse. Aber Spiele gegen Bayern, Spiele gegen Leipzig, Spiele gegen Stuttgart, in allen sechs jetzt hat man spielerische Defizite gesehen. Das Einzige, wo man das ein wenig ausmerzen konnte, war das Hinspiel. Zu Hause gegen Stuttgart hat man eine Halbzeit gut gespielt, dann die Führung wieder vergeben, ist zurückgekommen und hat doch nochmal den Ausgleich kassiert. Also es war einfach ein wildes Spiel, das man zu einem gewissen Part ausklammern kann, glaube ich, in der allgemeinen Betrachtung. Mein Argument ist sozusagen, wenn dieses Spiel wirklich in der 90. Minute geendet hätte und wir 0-0 gespielt hätten als Tabellenzweiter bei einer Mannschaft, die nicht zwingend oder die ansatzweise dasselbe Kaderniveau hat, wenn nicht ein bisschen schlechter, je nach Form, ist ja auch nicht wirklich relevant in diesem Fall. Man hat wieder nicht geschafft, ein nachhaltiges Ballbesitzkonzept aufzumachen. Man hat wieder enorme Probleme gehabt, wenn man sich hinten reinstellen muss. Man hat ist wieder in dieselben taktischen Mauern reingelaufen, die man in Spielen, insbesondere gegen Bayern und gegen Leipzig, gesehen hat. Und ich habe heute erst wieder auf Social Media einen Clip gesehen, wo die Ballbesitzstruktur beim FC Bayern 2018-19 gezeigt wurde. Und man hat wirklich genau dasselbe gesehen in Spielen gegen Stuttgart oder gegen den HSV oder gegen Augsburg. Also ich verstehe, dass Leute sagen, gib Nico Kovac noch eine Saison und mit besserem Spielermaterial kann er vielleicht etwas entwickeln. Aber der Typ ist ja jetzt auch nicht mehr 35, sondern der ist halt 56 und Trainer seit ich denken kann. Und ich glaube einfach, das, was wir aktuell sehen, ist so ziemlich genau das, was wir auch in der nächsten Saison sehen werden. Und hier ist vermutlich auch der größte Angriffspunkt meines ganzen Takes, weil wir spielen eine pervers gute Saison. Wir haben zwei fucking Spiele verloren. Wir hätten mit, auch wenn das nicht, ich das Argument nicht wirklich mag, weil es gibt alleine vier Saisons, wo das auch der Fall wäre, wenn wir beide Spiele gegen Bayern gewonnen hätten, wären wir auf einmal Tabellenführer. Das ist halt einfach ein 12-Punkte-Swing. Das bringt normalerweise oft den Tabellenführer dazu, irgendwie Zweiter zu werden. Aber gleichzeitig, wir hatten in den Spielen gegen Bayern, waren wir die klar schlechtere Mannschaft. Und das ist auch irgendwo logisch, aber ich sehe auch nicht wirklich, dass sich das irgendwie ändern sollte in der nächsten Saison, weil wir hatten eigentlich das perfekte Spiel gegen Bayern in puncto, wir haben defensiv sehr gut gestanden, wir haben offensiv die wenigen Chancen, die wir hatten, genutzt und trotzdem hat es eben nicht gereicht. Und ich glaube eher, dass es eine Art Regression geben wird, wenn wir nicht mehr Expected Goals outperformen, wenn wir nicht mehr durch Kontersituationen in der Nachspielzeit Tore schießen, die, obwohl wir eigentlich innerhalb des Spiels die klar schlechtere Mannschaft waren, wie jetzt auswärts gegen Leipzig, auswärts gegen Stuttgart. Ich glaube, das kann einen relativ schnell einholen und ich glaube, dass Niko Kovac diese Mannschaft unfassbar stabilisiert hat. Er hat einen unglaublich guten Job gemacht, verglichen mit dem, wo wir standen, als er der Trainer wurde. Und das hat meine Erwartungen übertroffen, noch und nöcher. Aber ich glaube, dass wir ziemlich an das Maximum kommen, was mit Niko Kovac und der aktuellen Kaderstruktur, inwiefern auch immer sie im Sommer verändert wird, erreicht haben. Und meiner Meinung nach sollte eben einfach das Ziel sein, wieder dahin zu kommen, dass es egal ist, dass die Bayern eine Übersaison spielen, weil wir einfach besser sind und dass wir auch einfach in Spielen mithalten können, dass wir es schaffen, sowohl defensiv gut zu stehen, als auch Spiele zu diktieren, die nicht zwingend gegen Augsburg oder in der zweiten Halbzeit gegen den HSV sind, die einfach deutlich schlechtere Kader haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in einer Bundesliga-Saison, in der die Sparte zwischen den wirklich guten Teams und den nicht so guten Teams groß ist wie selten zuvor. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir in der letzten Saison eine solche Zweiklassengesellschaft gesehen haben in der Bundesliga. Und wenn man sich das Ganze mal vor Augen führt, gegen Bayern haben wir zwei Spiele verloren, gegen Leipzig haben wir zweimal unentschieden gespielt, gegen Frankfurt haben wir zweimal unentschieden gespielt, wenn man nach 90 Minuten rechnet, im Pokal wurde halt eben eine Entscheidung entzwungen, weil wir ins Elfmeterschießen gemusst haben. Wir haben gegen Leverkusen einmal gewonnen, wir haben einmal verloren. Wir haben gegen Stuttgart einmal unentschieden gespielt und einmal durch sehr glückliche Tore in der Nachspielzeit gewonnen. Unser Pluspunkt ist eben, dass wir unglaublich konstant sind gegen schlechtere Mannschaften. Und das ist auch zweifelsfrei eine Qualität, die wir in den letzten Jahren nicht gehabt haben. Meiner Meinung nach kann eben der nächste Schritt nur erreicht werden, wenn wir es eben schaffen, auch Teams zu dominieren, die nicht im unteren Tabellendrittel anzutreffen sind. Ich glaube, das war der längste Monolog, den ich in diesem Podcast gehalten habe, aber das ist zumindest meine emotionale Lage nach 28 Spieltagen haben wir jetzt, glaube ich, hinter uns.
Haben wir, korrekt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das leider sehr schlüssig argumentiert ist und ich das jetzt gar nicht so rage-baity finde, wie ich gehofft hatte, als du das in unserem internen Chat geschrieben hattest. Und ich dachte, boah, geil, das gibt Klicks. Aber nee, ist leider, glaube ich, ein valider Punkt. Und einige der Punkte teile ich tatsächlich sogar. Ne? Also so ein bisschen die Angst davor, dass das hier einfach Peak ist, nicht auf dem Niveau. Ich habe öfter schon mal irgendwo gelesen, so diesen Vergleich, die Blauen mit Tedesco, wo sie quasi noch Vizemeister geworden sind und in der nächsten Saison sind sie dann abgestiegen, weil halt einfach alles das, was funktioniert hat, plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Ich glaube, so dramatisch ist es nicht, denn ich glaube schon, dass vieles von dem, was du beschrieben hast, da auch ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, also ne, wenn ich habe früher mal in einem Clan Battlefield gezockt und dann sagte ein Mitspieler gerne, Skill ist dann, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Und ne, wenn du jede Woche Glück hast, dann ist es ja vielleicht auch einfach kein Glück mehr, sondern Können. Aber du sagst ja auch, ne, Expected Goals outperform, wir schießen krank viele Tore aus krank wenig Chancen. Ich glaube, das hatten wir zuletzt unter Favre so. Und ja, ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier echt nah am Optimum sind. Und das lässt sich nur ändern, wenn wir die Spielanlage so umgestalten, dass wir halt aufgrund schierer Dominanz quasi zwangsweise gewinnen müssen. Wie es die Bayern tun, so doof das klingt und so nervig der Vergleich ist, aber wenn du dir die Zusammenfassung des Freiburg-Spiels anguckst, dann gewinnen die halt am Ende auch, weil sie immer noch Vollgas geben, weil sie immer noch drücken, weil sie die ganze Zeit pushen und da sind und wollen und ne, weil diese Tore dann auch irgendwann zwangsläufig fallen, wenn du so viele Chancen hast. Genauso wie die Bayern, ne? Oh, die Bayern kriegen andauernd Elfmeter, ja natürlich, weil sie andauernd im gegnerischen 16er sind. So, wenn wir andauernd im gegnerischen 16er wären, würden wir auch viel mehr Elfmeter bekommen und so weiter und so weiter. Man muss das halt erzwingen und das passiert mir bei uns auch viel zu wenig, da gebe ich dir recht. Gleichermaßen fällt es mir halt schwer, den Trainer in Frage zu stellen, der den besten Punktedurchschnitt nach 28 Spielen seit 2011 hat. Also seit der ersten Meistersaison unter Jürgen Klopp. Selbst im Jahr danach hatten wir einen schlechteren Punkteschnitt am 28. Spieltag. Also es ist dein Argument, ich kann sie verstehen, aber sie stehen halt auch nur auf sehr, auf den Füßen des Konjunktivs, wenn ich das mal so formulieren darf, denn der Indikativ sagt gerade, ja, 64 Punkte nach 28 Spieltagen. Mach das erstmal.
Also ich gucke mit einer unglaublich analytischen Brille drauf, die von Zahlen spricht und von Szenarien redet, die vielleicht gar nicht existieren oder die vielleicht gar nicht eintreten. Das ist gerade wirklich, ich glaube, Konjunktiv trifft es tatsächlich sehr gut und ich sehe vollkommen ein, dass es auch einfach kommunikativ nahezu unmöglich ist, nach dieser Saison zu sagen, nein, das war's jetzt. Also dann setzt du den nächsten Trainer auch eigentlich vor eine Aufgabe, die nahezu unmöglich ist. Das ist ja fast schon wie Marco Rose, der eingestellt wird und du weißt eigentlich, der nächste Trainer heißt schon Edin Terzic. Und sobald ein Spiel verloren worden wäre, dann würde man wieder sagen, oh, wieso konnten sie denn nur mit Niko Kovac aufhören und sowas. Das ist mir eigentlich sehr bewusst. Ich rede tatsächlich von einem Idealszenario in meinem Kopf, das eventuell eintreten könnte, im vollen Bewusstsein, dass das höchstwahrscheinlich in nächster Saison wir wieder hier sitzen und fragen, wie sehr kann sich Niko Kovac weiterentwickeln.
Ich bin halt auch zwiegespalten, also ich kann das eine verstehen, der hat uns extrem stabilisiert, was ihr auch schon sagtet. Es gibt so ein Szenario, was ich mir für den Sommer aus oder meinem Kopf habe, wenn irgendein englischer Verein, dann, das gab es ja schon mal die Gerüchte zu Niko Kovac, wenn da vielleicht ein Angebot kommt und Kovac dann auch sich selber eingestehen muss, okay, vielleicht ist das gerade der Höhepunkt, in dem ich Borussia Dortmund führen kann. Ich habe eine fast perfekte Saison gespielt und vielleicht dann der Weg sich trennt, weil er selber wieder was Neues machen will, weil er eine neue Challenge sich suchen will, auch auf der Insel, weil ich denke, der Fußball von Kovac passt sehr gut nach England. Und das wäre so das einzige Szenario, was aber jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz realistisch ist. Ich denke auch, dass wir mit Kovac in die neue Saison gehen. Bin nur gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Sportdirektor Ole Burg passen wird, weil Ole Burg sagte in seiner Antritts-PK, dass er für offensiven und attraktiven Fußball steht. Ja, das war jetzt in der Saison nicht so dauerhaft bei uns. Und da bin ich mal gespannt, ob sich Niko Kovac auch da ein bisschen nicht reinreden lässt, aber ob er mit Ole Burg jetzt einen Kader und eine Spielidee formen kann, die zu Burg und zu Kovac passen. Ich glaube, habe so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden Spielideen der beiden nicht zueinander passen. Würde mich gerne eines Besseren belehren lassen, aber bin da sehr gespannt und befürchte, wenn es in die neue Saison geht, ist auch wieder so ein Bauchgefühl, dass wir so im Herbst einen neuen Trainer haben.
Das ist jetzt. Das habe ich tatsächlich auch in diesem Sommer gesagt und ich wurde eines Besseren belehrt. Also ich hätte ordentlich Asche darauf gewettet, dass wir im Oktober oder November hier sitzen und wieder darüber reden müssen, wer der neue Trainer ist. Also da hat er schon meine Erwartungen enorm outperformed. Ich finde den Punkt, was für einen Fußball Ole Burg sehen möchte, grundsätzlich interessant, weil er mit Elversberg eine sehr, sehr klare Idee verfolgt hat und nach dieser halt eben eingekauft hat. Und ich glaube, ich habe das auch in der Auf-den-Punkt-Aufgabe schon erwähnt. Die Frage ist halt, wer sich jetzt anpasst. Niko Kovac an die Vorstellung von Ole Burg oder eben andersrum. Und wenn man auch überlegt, dass wir in allen Mannschaften aktuell versuchen, Spielsysteme zu vereinheitlichen, jetzt abgesehen von den Profis, und auch da auf gepflegten Fußball setzen, auf Viererketten, auf Aggressivität im Aufbau und in der Restverteidigung und dergleichen. Und dann halt eben den Übergang schlagen zu den Profis, wo halt viel auf Sicherheit gesetzt wird, wo viel eher konservativ angegangen wird, verglichen mit anderen Mannschaften. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwann eben einfach an ein Limit kommt, wo man über Anpassungen reden kann und wo einfach zwei Fronten aufeinander treffen, die einfach nicht zwingend miteinander können. Insofern, ich rede gar nicht vom menschlichen, aber einfach von der fußballerischen Idee. Also, ich bin da auch unschlüssig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann nochmal kracht.
Und ich glaube, da sollten wir auch ganz generell in unserem Verein hinkommen, dass wir eine komplette Idee im ganzen Verein herstellen. Die Fußballfans oder Zuschauer sollen sehen, okay, wenn keiner die Trikots anhat, okay, das ist trotzdem Borussia Dortmund, weil die spielen gepflegt von hinten raus, die pressen hoch. Und ich glaube, dass die Verpflichtung mit Ole Burg schon ein Fingerzeig in die Richtung ist, weil ich habe die letzten Zeit viel Elversberg gesehen, weil ich aus dem Saarland komme. Und die spielen halt extrem guten Ball mit Horst Steffen, auch jetzt mit Vincent Wagner. Und Ole Burg hat es geschafft, Spieler zu verpflichten, die zum Fußball gepasst haben. Das waren nicht immer die großen Namen. Die haben auch viel Ausleihe. Aber es hat immer gepasst. Woltemade ist ersetzt worden. Wanner ist ersetzt worden. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht oder das Gefühl auch, dass der BVB auch mit Carsten Kramer in das einschlagen möchte, dass der Verein jetzt komplett einheitlich ausgerichtet wird. Mit Thomas Broich, Felix Hürschnagel, die machen eine Bombenarbeit im Juniorenbereich. Und das wäre so mein Wunsch, dass das in den nächsten Jahren ein komplettes Bild abgibt. Von Profis bis zur U16, U15. Dass das einfach Borussia Dortmund ist und dass wir einfach ja ein Bild haben, dass jeder Fan sagen kann, okay, das ist mein BVB. Weil ich habe es eben schon zu Beginn der Podcast-Folge gesagt, die zweite Halbzeit gegen den HSV, das ist Borussia Dortmund, wie ich es kenne von meinen Kindertagen. Also ich bin 2000er Jahrgang, von daher 2010, 11 war mein Peak. Also das war mein Höhepunkt in meiner Fankarriere. Und da habe ich mich in diesen Verein noch mehr verliebt. Schon immer, aber trotzdem, das ist Borussia Dortmund, wie wir es alle kennen. Und da sollen wir wieder hin. Wir sollen wieder einen Fußball spielen, den man das Spaß macht zuzuschauen, und wir gewinnen trotzdem die Spiele. Klar, ist das jetzt ganz schwer zu argumentieren. Wenn wir Hauruck-Fußball spielen, verlieren jedes Spiel 4-3. Cool, 3 Tore geschossen, aber trotzdem kacke, dass wir 4 Tore bekommen haben. Aber so eine einheitliche Spielidee, das wünsche ich mir halt für den Verein. Und da haben wir, glaube ich, schon die richtigen Personen. Und würde mir auch wünschen, dass wir das mit Niko Kovac hinbekommen. Bezweifle aber, dass Niko Kovac sich so derart verändern lässt und dass er eher dann der pragmatische Trainer bleibt und dass wir ja in nicht so ganz langer Zeit über einen neuen Trainer diskutieren können. Bin mir halt auch nicht sicher, weil es momentan nicht so die Trainer oder Anton fallen dir da Trainer ein auf dem Markt, die jetzt theoretisch im Sommer Breitstünden, mit denen man diesen Fußball spielen könnte, weil mir fällt da jetzt nicht so viel ein.
Gibt schon. Also der Trainermarkt ist gar nicht so katastrophal, aber Frage ist halt, was die Ansprüche sind, gell? Also ob jetzt von dem, der muss Deutsch sprechen oder so abgegangen wird, ob Bundesliga-Trainer oder Leute, die die Bundesliga kennen oder so, jetzt präferiert werden. Also es gibt da schon einige, die ich interessant fände. Aber ich würde da jetzt wenig Namen in den Raum werfen wollen, einfach weil das noch zu weit weg ist. Also das sind noch 5 Schritte dazwischen, bevor wir da irgendwie über konkrete Namen reden.
Sei Dank, hast du selbst erkannt. Ich wollte gerade noch mal gucken, okay, wie fange ich diese Diskussion jetzt wieder ein, dass wir nach der wahrscheinlich zweitbesten bisherigen Punktesaison der Vereinsgeschichte irgendwie wieder davon wegkommen, dass wir hier ernsthaft über den Trainer diskutieren oder zumindest ja über Szenarien mit und ohne ihn diskutieren. Einen Punkt würde ich aber ganz gerne noch auch aufgreifen, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen haben, die Konstellation Bog und Kovac nächstes Jahr. Und jetzt fiel auch mehrfach der Begriff Pragmatiker. Und das ist jetzt, glaube ich, etwas, was ich Kovac an der Stelle einfach mal zugute halten möchte. Das war auch etwas, was ich bei Terzic immer sehr gut fand. Ich glaube, er holt halt das Maximum raus aus dem, was er zur Verfügung gestellt bekommen hat. Meine Frage wäre jetzt, seht ihr wirklich sogar, oder jetzt vor allem du, Anton, an der Stelle, als durchaus ausgesprochener und ausgewiesener Kovac-Kritiker, siehst du wirklich wenig Fantasie, dass Kovac mit einem anderen Kader, mit Spielern, die besser zu einem, Klammer auf, von Bog vorgegebenen, offensiveren Spielstil passen würden, dass er dann nicht auch anderen Fußball spielen lassen könnte, wollte, würde. Beispiel Frankfurt, wo er ja auch nicht zwingend genau diesen Fußball hat spielen lassen.
Naja, man muss ja nur ein Jahr oder ein paar Jahre weitergehen. Der hat den FC Bayern München trainiert, die mit Abstand beste Ballbesitzmannschaft in ganz Deutschland. Und es war, wenn ich mich an den damaligen Diskurs erinnere, sehr weit weg davon, wie der FC Bayern normalerweise aufgetreten ist. Also da haben sie sich teilweise von, weiß ich nicht mehr, also Heidenheim hat 4 Tore in der Landesarena geschossen, damals im Pokal oder sowas. Also die ganz große Fantasie fehlt mir in der Hinsicht definitiv, dass er grundsätzlich mit der Zeit geht, kann man ihm nicht abschlagen. Also, dass er grundsätzlich Dinge probiert, kann man ihm nicht abschlagen. Ich finde, er ist ein bisschen zu standhaft in seinem Aufbau, sage ich mal. Also, ich mag das 3-5-2 einfach nicht, sorry. Also, das habe ich auch schon an vielen
Problem Stellen erkannt.
Durchklingen lassen. Ja, genau. Aber ich glaube, nein, ich würde es ihm nicht komplett abschreiben, aber seine Historie hilft mir nicht zwingend, neue Ansätze zu finden.
Und ich will auch wieder klarstellen, also dass ich jetzt auf keinen Fall eine Entlassung von Kovac im Sommer
habe. Nein, keine Sorge. Ich höre nur jetzt schon Fadi im Hintergrund sagen, dass wir es ja tatsächlich geschafft haben, bei dem Punktestand über einen Trainer zu diskutieren. Und valider Einwurf von ihm an der Stelle. Liebe Grüße gehen raus.
Genau, aber ich bin auch der Meinung, also ich würde mir wünschen, dass Kovac es schafft, auch jetzt mal wieder auf eine Viererkette also zurückzukommen, weil wenn man jetzt wirklich im Sommer Flügelspieler verpflichten möchte, 3-5-2 ist das halt nicht so gut darstellbar und da bin ich schon der Meinung, dass man ihm auf jeden Fall die Chance mit Bog zusammen geben muss, im Sommer einen neuen Kader zu planen und ich glaube auch, dass Bog sich vielleicht eher sogar an Kovac orientierend als umgekehrt, dass sie vielleicht so ein Mittelding finden, also dass sie eher so, dass sie sagen, okay, wir wollen schon wieder offensivere Spieler haben, aber auch Spieler, die zu Kovac passen, also die Mentalität reinbringen und da bin ich mal wirklich gespannt, was der Sommer uns da so bereithält und auch was die neue Saison so auf uns oder was, worauf wir uns freuen können.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Von daher drücken wir die Daumen und bleiben gespannt. So, abschließend, um hier vielleicht nochmal einen etwas positiveren Ausblick zu wagen. Der BVB spielt noch gegen Leverkusen am jetzt folgenden Samstag in Hoffenheim am Samstag darauf und dann, bevor es am letzten Spieltag nach Bremen geht, zu Hause gegen Freiburg. Und auswärts in München-Gladbach. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es sind doch noch 3 Heimspiele. Fehlt da nicht eins?
Gegen Frankfurt.
Jawohl, danke. Richtig. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch ein Heimspiel. Ich spiele nämlich sonntags Freiburg, freitags Frankfurt. Richtig doof. Noch ein Samstagspiel zu Hause diese Saison. Nico riss es zu Beginn der Folge schon mal an, wenn die Sterne richtig gut stehen, ist quasi schon mit Anpfiff des nächsten Spiels klar, dass der BVB nächstes Jahr in der Champions League spielen wird. Was erwartet ihr denn oder wünscht ihr euch denn jetzt von den letzten Spielen noch? Ich fange kurz an. Ich fand ziemlich positiv, dass in den letzten Wochen schon vermehrt nicht mehr zum Beispiel auf Julian Brandt gesetzt wurde, was ich persönlich insbesondere auch nochmal nach dem Tor in Stuttgart sehr schade finde, aber ich finde auch schade, dass wir den Vertrag nicht verlängern, weil für mich Julian Brandt an guten Tagen immer noch ein Spieler ist, den wir so nicht ersetzt kriegen, weil er einfach dieses gewisse Etwas hat, was man sehr selten sieht. Aber ich verstehe auch, dass er einfach ja in 80% der Zeit dafür dann nicht konstant genug ist. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus wollte, war ja auch eigentlich, ne, ich finde gut, dass da vielleicht jetzt schon so ein bisschen vorsortiert wird und Spieler Einsatzzeit bekommen, die nächste Saison auch noch da sind. Was wären eure Erwartungen und eure Wünsche für den Rest der Saison?
Ich möchte dem anschließen. Also ich würde nochmal aufgreifen, was du ganz am Anfang der Folge gesagt hast, dass der falsche Weg vermutlich der wäre, dass man jetzt wieder auf, dass man Reggiani wieder seines Mutes entlohnt, dass er irgendwie wieder Fehler macht oder sowas, dass man ihn jetzt deswegen auf der Bank lässt, weil ich glaube, wir haben gerade angefangen zu sehen, dass er etwas mehr Risiko geht, während er in seinen ersten Einsätzen enorm auf Sicherheit bedacht war und lieber den Kurzpass nochmal zu Anton in die Mitte gespielt hat oder derartiges. Und dann, sobald er halt versucht hat, eben mehr zu machen, sowohl im Pressing als auch im Aufbau, dann hat er halt einmal echt Lehrgeld bezahlt und hat jetzt danach die zweite Halbzeit von der Tribüne aus gesehen, beziehungsweise aus der Kabine aus und die letzten 90 Minuten auf der Bank. Ich habe beispielsweise nicht verstanden, warum in Spielen gegen Augsburg nicht noch Samu Inacio mal für ein paar Minuten reingeworfen wurde. Und ich würde mir einfach, wie gesagt, wünschen, dass wir mehr von denen sehen, dass wir nicht in der nächsten Saison oder in der nächsten Sommerpause hier sitzen und sagen, wir wissen nicht, inwiefern die Spieler Teil des Gesamtkonstrukts sind oder inwiefern man sie als Kaderspieler einplanen kann. Ich glaube, da jetzt ein wenig Klarheit zu schaffen, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und wenn man noch von Wünschen redet, ich wünsche mir eigentlich primär einfach nur, dass ich nicht wieder irgendwie 2 Stunden im Zug sitze und irgendwie zu den Heimspielen muss und 800 Jahre nicht nach Hause komme. Ich überlege wirklich, ob ich zum Heimspiel gegen Leverkusen fahre oder nicht, weil ich jetzt so viel Schikanen von der Deutschen Bahn erlebt habe, dass mir so ein bisschen Lust vergangen ist. Und wenn jetzt die ganzen Leverkusener meinen Weg effektiv auch noch mitfahren müssen am nächsten Samstag, dann überlege ich echt dreimal, ob ich mir das antue. Deswegen, liebe Deutsche Bahn, habt einfach mal ein bisschen Mitleid. Ich habe jetzt schon echt genug Verspätung in diesem Monat gemacht für das ganze nächste Jahr.
Also ich kann da nur zustimmen, auch das mit der Deutschen Bahn, aber dass ich mir auch wünsche, wenn wir jetzt wirklich am Samstag, ich habe es glaube ich im Vorgespräch erwähnt, wenn Hoffenheim am Freitag Punkte lässt und Augsburg im Weg gewinnt, sind wir relativ sicher oder auch rechnerisch war nie gut in Mathe, aber ich glaube, wir sind dann sicher in der Champions League und dass man dann, wenn der Druck raus ist, in die Champions League zu müssen, dass wir dann vielleicht auch Inacio, dass auch vielleicht mal Albert Minuten bekommt. Und dass wir einfach auch mal sehen, und dass ich am Samstag im Westfalenstadion sehe, dass wir auch mal Bayern 04 Leverkusen wenigstens ein bisschen dominieren können, dass wir uns nicht komplett hinten reinstellen, wird, glaube ich, auch im Heimspiel schwer zu argumentieren sein. Und ja, das wünsche ich mir, dass wir einfach ein bisschen die jungen Spieler sehen und uns auch ein bisschen verändertes Gesicht sehen im Vergleich, also gegen die Top-Mannschaften, also gerade die Heimspiele gegen Leverkusen und zu Hause gegen Frankfurt und in Hoffenheim werden da vielleicht ein paar Härtetests oder Tests in diesem Sinne, dass man vielleicht mal sieht, okay, können wir auch gegen die oberen Mannschaften, wie Anton eben sagte, vielleicht mal ein Spiel dominieren. Ich glaube es zwar nicht, aber hoffe es zumindest.
Halte ich persönlich so für das Ende der Saison für einen frommen Wunsch. Aber mir reicht schon, wenn wir das Anfang nächster Saison dann hinkriegen, weil ich glaube, jetzt würde ich, wenn ich priorisieren müsste, lieber die neue Saison vorbereiten, als jetzt noch unbedingt Teams dominieren zu müssen, die in der Tabelle knapp vor oder hinter uns, nein, nicht vor uns, hinter uns stehen. So. Alright. Nico, wie war deine erste Podcast-Aufzeichnung?
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Möglichkeit und hoffe auf viele weitere Folgen.
Ja, wenn ihr da draußen das ähnlich seht, dann lasst es uns wissen, gerne an per E-Mail an podcast@schwarzgelb.de, auf Blue Sky in den YouTube-Kommentaren oder auch im bvb-forum.de. Da gibt es zu jeder Folge einen eigenen Thread, genauso wie zu jedem Artikel von schwarzgelb.de. Wir haben es schon angeregt. Nico hat da eingeschrieben. Ihr habt auch jederzeit die Gelegenheit, als Gastautorinnen und Gastautoren Artikel bei uns veröffentlichen zu lassen. Nicht alles. Den Riegel muss ich vielleicht vorschieben. Wir gucken schon, dass das sowohl sprachlich als auch inhaltlich irgendwie Sinn ergibt. Aber grundsätzlich ja, gibt es da keine Meinungspolizei bei uns. Also wenn ihr da Bock habt, dann macht gerne mit. Und wenn ihr generell Bock habt, bei schwarzgelb.de mitzumachen sei es ja, Texte schreiben, sei es vielleicht am Podcast teilnehmen, sei es vielleicht auch irgendwann mal die Idee zu haben, in YouTube-Videos aufzutauchen oder Grafiken für Social Media oder einen möglicherweise bald wieder zur Verfügung stehenden Shop zu haben, dann meldet euch gerne bei uns per E-Mail an redaktion@schwarzgelb.de oder ja, auf Instagram, Blue Sky. Wir lesen da auch unsere DMs. Ansonsten bleibt mir abschließend noch zu sagen, falls ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt, wir machen das hier alle in unserer Freizeit, jetzt gerade an einem Sonntag um kurz nach 10, Montag, Feiertag um kurz nach 10. Wir kriegen kein Geld dafür, haben aber ein paar Kosten zu tragen, unter anderem die Server für Forum und Webseite. Wenn ihr uns da helfen wollt, dann könnt ihr das tun unter schwarzgelb.de/unterstützen mit UE. Da könnt ihr zum Beispiel per Steady einfach für ein kleines Bier pro Monat uns ein bisschen spenden oder auch einfach direkt per Überweisung Geld an uns schicken, damit wir die Kosten, die uns entstehen, nicht auch noch zusätzlich selber tragen müssten. So, Werbeblock vorbei. Ich glaube, damit haben wir alles abgehakt, oder Anton?
Nichts mehr im Dokument, was da irgendwie noch auf anderes hinweisen würde. Ich bin auch sehr stolz, jawohl, auf die Zeit bei uns. Wir haben jetzt wirklich eine Minute Nachspielzeit oder so nur, oder sagen wir mal zwei, haben wir stark
hingekriegt. Wenn überhaupt, denn die Zeit, die diese Aufnahme läuft, da sind ja noch ungefähr 2 Minuten Vorgespräch und Vorgeplänkel drin. Insofern haben wir ein wunderschönes Spiel hingelegt, 90 Minuten, besser als der BVB in Stuttgart, aber das war auch nicht so schwer. Nico, danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Anton, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer und alles dazwischen und außerhalb, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und her BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.